Herzlich willkommen heute Morgen. Nicht zu einem Gottesdienst, sondern zu einer Predigt. Denn wir haben wieder Live-Gottesdienste. Die Predigt wollen wir aber gerne auch online stellen. Ich bete vorher. Herr, so bitten wir dich jetzt, dass du dein Wort in Menschenwort legst. Dass du deinen Geist gibst, dass das, was dir am Herzen liegt und was du durch Jesus gezeigt hast, lebendig ist und heute auch auf unsere Herzen trifft. Amen. Liebt ihr euer Leben? Habt ihr euer Leben lieb? Schade, dass ich jetzt nicht sehen kann, wer sich meldet oder wer sich aufstehen würde, aber lieben Sie Ihr Leben? Ich denke mal, die meisten würden sich doch melden oder zumindest sich wünschen, dass sie ihr Leben lieben könnten. Wie merkwürdig aber, dass Jesus einmal gesagt hat, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Was soll das? Wie meint er das? Das ist doch traurig, wenn jemand sagen würde, ich kann mein Leben nicht mehr lieben. Das kann man sich doch nicht wünschen. Was hat Jesus für eine Vorstellung? Sollen wir immer so griesgrämig durch unser Leben gehen und alles nicht schön finden, was zu unserem Leben gehört? Gerade jetzt lieben wir doch unser Leben, wenn die Sonne wieder sich durchsetzt, wenn der Frühling kommt, wenn die Blumen sich wieder herauswagen, wenn man Kinder spielen sieht. Wir lieben doch unser Leben. Wenn man am Abend vielleicht noch ein Glas Wein aufmacht, was ist denn dabei, das Leben schön zu finden? Was ist falsch daran? Sollen Christen ihr Leben hassen? Wir müssen uns das, glaube ich, mal näher ansehen. Was hat Jesus da gesagt und wie hat er es gemeint? Im Johannesevangelium im 12. Kapitel ab Vers 20 finden wir den Text dazu und ich lese ihn uns vor. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten, befanden sich auch einige Nichtjuden. Sie gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm, Herr, wir möchten gerne Jesus kennenlernen. Philippus sagte es Andreas und die beiden gingen zu Jesus. Er antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird die Herrlichkeit des Menschensohns sichtbar werden. Amen, ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Wer mir dienen will, muss mir auf meinem Weg folgen. Und wo ich bin, werden dann auch die sein, die mir gedient haben. Sie alle werden von meinem Vater geehrt werden. In Jerusalem stand das Passafest vor der Tür und das Passafest war ein Wallfahrtsfest. Alle, jeder und jede, die irgendwie konnten, waren dabei und waren in diesen Tagen in Jerusalem. Natürlich waren es vor allem Juden, die gekommen sind. Es ist ein jüdisches Fest, aber es sind auch Heiden gekommen, Menschen, die nicht aus dem Judentum stammten. Das damalige Wort für Heiden, was Juden nutzten, war das Wort Griechen. Alle, die nicht Juden waren, wurden Griechen genannt. Hier waren also nun einige Griechen, einige Nicht-Juden, und die haben von Jesus gehört. Sie waren auch zum Passafest gekommen, wie Matthäus schreibt, um Gott anzubeten. Es waren also gläubige Nicht-Juden. Entweder waren es sogenannte Gottesfürchtige, Phobumenoi, sagt man im Griechischen, Menschen, die an den gleichen Gott glaubten wie Israel, die auch in die Synagoge gingen, die Gemeinschaft mit Juden hatten, soweit das für Nichtjuden möglich war. Oder es waren Proselyten, also übergetretene Heiden, die zum Judentum übergetreten sind. Auf jeden Fall waren diese Griechen, diese Nichtjuden in Jerusalem, Jesus-Sucher. Sie wollten Jesus sehen oder kennenlernen, ihn selber hören, ihn erleben. Am Tag zuvor war Jesus nach Jerusalem gekommen und er wurde empfangen wie ein König. Das ganze Volk war auf der Straße, hat gejubelt, hat ihm mit Palmenzweigen zugewunken, hat Kleidung ausgezogen und auf den Boden geworfen. Jesus wurde empfangen wie ein König. Halleluja, haben sie gerufen. Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der Retter kommt. So wurde er empfangen. Diese gottesfürchtigen Heiden werden davon gehört haben. Sicher haben sie auch von den Wundern gehört von Jesus, vielleicht von seinen Predigten, die er gehalten hat, seinen Auseinandersetzungen mit Schriftgelehrten. Jetzt aber wollten sie ihn persönlich kennenlernen. Nicht mehr vom Hören sagen, sie wollten sich selber ein Bild machen, wollten ihm selber begegnen, ihn hören, Kontakt mit ihm haben, ihn erleben. Diese heidnischen Pilger haben einen großen Respekt vor Jesus. Offensichtlich haben sie einiges gehört, was ein sehr hohes Bild von ihm gezeichnet hat. Vielleicht auch dieser Einzug nach Jerusalem. Sie wagen es nicht, direkt zu Jesus zu gehen. Das ist ihnen irgendwie zu heiß, zu persönlich. Irgendwie, das kann man nicht handeln. Was kommt da auf mich zu, wenn ich so ganz persönlich zu Jesus gehe? Also wenden sie sich an Menschen, die Jesus kennen und suchen bei ihnen Kontakt. Sie tasten das Umfeld ab. Sie gehen zu einem Jünger, zu Philippus, und sagen ihm, wir wollen Jesus sehen. Kannst du da was machen? Wie siehst du ihn? Wie erlebst du Jesus? Erzähl mal. Wir kennen ihn nur vom Hören machen, jetzt Hören sagen. Jetzt wollen wir ihn selber kennenlernen. Philippus, interessanterweise, winkt sie nicht einfach durch zu Jesus, sondern er berät sich mit Andreas, mit einem anderen Jünger. Zu zweit dann gehen sie zu Jesus und bringen ihm die Bitte dieser heidnischen Pilger. Immerhin, diese Männer waren keine Juden. Vermutlich waren die Jünger sich noch gar nicht sicher, wie verhält sich Jesus? Ist er nur der Messias der Juden, der Retter Israels, oder ist er auch der Retter, der Helfer, der Heiland der Heiden? Sie bringen die Bitte zu Jesus. In dieser Zeit war Jesus, könnte man sagen, auf dem Höhepunkt seiner Popularität angelangt. Er war bekannt im Land. Das sieht man daran, wie das Volk ihm zujubelt und nicht nur irgendwie wie so ein Fanclub, sondern ihm ausdrückt, dass sie in ihm den erkennen, den Gott gesandt hat, um zu retten. Und jetzt auch noch kommen Heiden und wollen Jesus kennenlernen. Und Jesus nutzt diesen Moment, diese Stunde, diese Zeit, um von seiner ganz besonderen Herrlichkeit zu sprechen. Jesus sagt etwas über sich selbst und er sagt etwas zu seinen Jüngern, von seinen Jüngern, von den Menschen, die zu ihm gehören. Und beides sollen diese Pilger hören und beides sollen die beiden Jünger hören, die zu ihm gekommen sind. Was er über sich sagt und über die, die ihm folgen wollen. Die Stunde ist gekommen, sagt Jesus. Jetzt wird die Herrlichkeit des Menschensohns offenbar werden. Menschensohn, so nannte Jesus sich sehr gerne. Amen, ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Hier in Jerusalem, in diesen Tagen, fängt Jesus an, von seinem Leiden zu sprechen. Von seinem Sterben sogar. Bereitet seine Jünger auf seinen Tod am Kreuz vor. Gerade jetzt, wo menschlich gesehen alles rund läuft, alles glatt läuft, da fängt er an, von seinem Sterben zu sprechen. Die Stunde ist gekommen, die Zeit hat angefangen, jetzt wird meine Herrlichkeit sichtbar. Eine komische Herrlichkeit. Ganz anders, als wir uns das vorstellen. Die Herrlichkeit eines Königs sieht man daran, dass er auf dem Thron sitzt, mit einer kostbaren, großen, schweren Krone, mit Purpurmänteln, von Dienern umgeben. In ihren Augen kann man ihre Ehrfurcht erkennen und sie fallen auf die Knie vor ihm. Sie lesen ihm jede Bitte, jeden Wunsch von den Lippen ab. Da sieht man die Herrlichkeit eines Herrschers. Und Jesus sagt, jetzt sollt ihr meine Herrlichkeit sehen. Ich werde mich euch hingeben. Ich werde sterben. Ich werde leiden. ich werde in den Tod gehen. Er zeigt all seine Macht, all seine Kraft, all seine Weisheit darin, dass er sich in die Hände von Menschen gibt, seine Hände in unsere Hände legt. Darin wird die Herrlichkeit Jesu sichtbar, dass er allen Prunk und alle Macht ablegt. Jesus wird aufgebrochen wie ein Ackerland. Jesus wird ausgesät wie Samenkorn. Jesus wird sterben und so wird er viel Frucht bringen. Seine Herrlichkeit zeigt er gerade darin nicht, dass er ganz nach oben kommt, sondern wie weit er bereit ist, nach unten zu gehen und allen zu dienen. Von Julius Caesar ist der Satz überliefert: Er kam, er sah und siegte. Und bei Jesus könnte man sagen, er kam, er sah und er starb. Er liebte und so siegte er, dass er ganz nach unten ging und von unten gesiegt hat. Es ist die Liebe Gottes, die alles auf den Kopf stellt, beim Vater und beim Sohn. Johannes schreibt, Jesus wird ans Kreuz erhöht, als wäre der tiefste Punkt der höchste Punkt. Er wird ans Kreuz erhöht. Da, wo er ganz unten ankommt, ist seine Herrlichkeit. Da zeigt er die große Macht und Liebe und Weisheit Gottes, der bereit ist, alles hinzugeben. Am Kreuz umarmt er die Welt und das ist herrlich. Und sein Tod bringt große Frucht. Überall auf der Welt bis heute bekommen Menschen ein neues Leben, weil er gelitten hat. Schon bei dem Propheten Jesaja können wir davon lesen. Jahrhunderte vorher schreibt der Prophet: Meinem Beauftragten wird es gelingen. Viele haben sich entsetzt von ihm abgewandt. Doch jetzt werden viele Völker über ihn staunen. Wer hätte es gedacht, dass die Macht Gottes sich auf solche Weise offenbaren würde? Weil er sein Leben als Opfer für die vielen dahingab, wird er wieder leben und er wird viele Nachkommen haben. Jesaja Kapitel 52 am Ende und Kapitel 53. Jesaja sieht einen Knecht Gottes, der kommt und der die Macht Gottes darin zeigt, dass er leidet für die vielen, wie Jesaja sagt. Und der, sagt Jesaja, wird viele Nachkommen haben. Jesus gibt Antwort den suchenden Griechen und den beiden Jüngern. Er redet zunächst von sich selbst und er redet von seinen Nachkommen. Er redet von uns, von denen, die ihm folgen. Zu dem Tod Jesu, zu unserer Rettung, sollen, brauchen, können wir überhaupt nichts hinzutun. Das ist Rechenschaft aus Glauben allein. Wenn wir vertrauen, wenn wir glauben, dann sind wir Gottes Kinder. Er hat alles getan. Wir müssen nur noch sagen, ich will. Die Hand ergreifen, die er ausgestreckt hat, den Rettungsring nehmen, den er ausgeworfen hat und wir sind gerettet. Da können und brauchen und sollen wir nichts mehr dazu tun. Und jetzt, als Gerettete, sollen wir Jesus folgen. Den Weg gehen, den er gegangen ist. Da sein, wo er ist, wie er hier sagt. Den Weg nach unten gehen, Gerettete, zur Herrlichkeit. Jetzt sind wir es, die unser Leben in den Tod geben sollen. Wir sollen alles loslassen um der Liebe willen. Als Paulus von der Taufe spricht, erinnert er daran und gebraucht genau dieses Bild. Wer sich taufen lässt, der gibt sein Leben weg in Gottes Hand. Der stirbt sein altes Leben, um aufzustehen, aus der Taufe herauszukommen und in einem neuen Leben, in der Kraft, in der Liebe, in der Freude, in der Herrlichkeit, in der Demut Jesu Christi zu leben. Die Taufe als ein Abbild, dass wer sein Leben liebt, der schenkt es Jesus. Jetzt sind wir es, die Geretteten, so frei, so froh, so beschenkt, dass wir klein sein können. Demütig dienen können, nicht mehr um uns kämpfen brauchen. Wer sein Leben liebt, der gibt es Jesus. Wer es festhält, der wird es verlieren, sagt Jesus. Paulus hat geschrieben den Galatern: Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. sagt er voller Freude. Das ist kein Klagepsalm. Halleluja! Christus lebt in mir. Er ist bei mir eingezogen. Das ist ein Grund zur Freude, zur Freiheit, zum Lob bei Paulus. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Die griechischen Pilger also haben gefragt und jetzt bekommen sie die Antwort von Jesus. Erstens, du kannst nicht ein bisschen zu mir gehören. Zweitens, du kannst mich nicht gut finden und nicht Teil von mir werden. Drittens, du wirst mich nicht kennenlernen, wenn du mir ab und zu ein wenig Aufmerksamkeit schenkst. Du wirst den Segen nicht erleben, den ich dir geben will, wenn ich eine Angelegenheit neben anderen in deinem Leben bin. Mit anderen Worten, es gibt keinen billigen Weg, Jesus nachzufolgen. Wer mir nachfolgt, der ist da, wo ich bin, sagt Jesus. Auch andere Nachfolgeworte Jesu sind so radikal herausfordernd, dass ich mich kaum traue, das zu lesen oder auf uns heute zu übertragen. Sind wir bereit, das zu hören? Bitte hört hin, prüft, ist das wirklich der Herr, an den du glaubst, der jetzt spricht? Glaubst du an diesen Herrn, der sagt, niemand kann zwei Herren dienen? Wer das versucht, der wird immer dem einen treu sein und den anderen betrügen. Beides geht nicht. Du kannst dein Leben nicht in dieses Leben, in diese Welt investieren und sagen, ich gehöre ganz Jesus. Das geht gar nicht. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert, sagt Jesus. Und wir können ergänzen, Oma und Opa und Nachbar und Freund und Tochter und Sohn mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Geht durch die enge Tür in das Himmelreich, sagt Jesus, denn die Tür ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Wir leben in der Passionszeit. In diesen Wochen sehen wir auf den Leidensweg Jesu. Einige von uns werden das so machen, dass sie die Leidensstationen Jesu vor Augen haben, vielleicht mit durchgehen in Gedanken. Ich möchte mal so sagen, wer diesem Herrn glaubt, wer diesem Herrn vertraut, der da gelitten hat, diese ganzen Stationen, der sagt nicht immer nur für mich, der sagt, und ich gehe mit. Ich folge dir nach. Den Weg, den du gehst, den gehe ich auch. Da, wo du bist, da bin ich auch. Ich will nicht daneben stehen und feiern, wenn du leidest. Der Weg, den Jesus gegangen ist, soll auch der Weg seiner Jünger sein. Das ist überhaupt keine Frage hier. Er muss sterben, um viel Frucht zu bringen. Aber er sagt auch seinen Jüngern, und ihr müsst euer Leben loslassen. Müsst sterben, um euer Leben zu gewinnen. Der Jünger steht nicht über dem Meister, hat er einmal gesagt. Der Knecht steht nicht über seinem Herrn. Henry Nouwen, ein geistlicher Schriftsteller, den ich gerade sehr gerne lese. Henry Nouwen definiert den Begriff Jünger von Jesus so. Er schreibt, ein Jünger ist ein Mensch, der Jesus auf dem Weg nach unten folgt und auf diese Weise neues Leben findet. Tief in uns drin ahnen wir vielleicht, dass Erfolg in diesem Leben, Reichtum, nicht mal Gesundheit, dass das in aller Tiefe nicht das Schönste und Größte im Leben ist. Dass man erfolgreich und reich sein kann und ich weiß nicht was noch, sportlich und schön und unglücklich. Und dass etwas fehlt im Leben, weil das Tiefste, das Größte und Herrlichste die Beziehung zu Jesus ist. Mit ihm zu leben, Teil seines Reiches zu sein, sich von Jesus dienen zu lassen und zu merken, wie er durch uns dienen kann in dieser Welt. Der Weg nach unten mit Jesus. Wenn wir in unserem Leben nach unten gehen mit Jesus, dann ist das nicht der Weg zur Hölle. Das ist der Weg zum Himmel. Der Himmel ist unten. Da finden wir Gott. Da sehen wir seine Herrlichkeit. Jesus will uns das Leben nicht verderben, aber er will uns die Augen öffnen für dieses Leben und für das ewige Leben. Und nichts hier in diesem Leben sollen wir mehr lieben als ihn. Nichts festhalten, was uns irgendwie hindert, zu ihm hinzukommen und bei ihm zu bleiben. Okay, nun sind wir heute also gekommen in diesen Gottesdienst oder Sie zu Hause haben zumindest den Computer oder das Handy oder das Tablet angemacht, um diese Predigt zu hören. Okay, jetzt sind wir heute gekommen wie diese heidnischen Pilger, Nicht-Juden, Gottesfürchtige, die an den gleichen Gott glauben. Hätten Sie gewusst, was Jesus zu sagen hat, wären Sie lieber zu Hause geblieben? Oder hat er das gar nicht gesagt? Ich finde, Jesus setzt einen Stachel in unser Fleisch. Er legt Hand an unser Leben. Seine verwundete Hand an unser Leben. Und unser Leben bekommt, wenn das wahr ist, eine ganz andere Richtung. Jesus hat nicht gesagt, ich werde für euch leiden und ihr könnt dann leben wie die Made im Speck. Er hat nicht gesagt, ich trage das Kreuz und ihr könnt dann euer Leben lang Party machen. Jesus hat gesagt, komm und folge mir nach. Das ist die Herausforderung für alle Christen, in dieser Welt zu leben, das Schöne zu sehen und das Schöne zu genießen. In der Welt zu sein, aber nicht von der Welt zu sein. Hier ganz zu leben, aber die Wurzeln, die Hoffnung, die Kraft, das Zuhause nicht mehr in dieser Welt zu haben. Ich schließe meine Predigt mit einer kurzen Anekdote von Martin Luther. Eine alte Anekdote erzählt, der Teufel habe sich in Wittenberg vor dem Hause Martin Luthers aufgebaut. Und er habe drohend zu dem Fenster nach oben gesehen, aus dem Luther gerade heruntergesehen hatte. Und der Teufel soll gefragt haben, wohnt hier der alte Luther? Nein, soll Luther heruntergerufen haben, der ist schon lange tot. Hier wohnt Jesus Christus. Das wünsche ich uns allen, wenn der Teufel bei uns anklopft und uns Dinge im Leben ganz groß und wichtig machen will, die im Himmel keine Rolle spielen. Wenn er uns versuchen will, uns von Jesus abzubringen, dann sagen wir ihm auch, ich bin schon lange tot, hier wohnt Jesus Christus. Wir haben nicht den Geist empfangen aus der Welt, wir haben den Geist empfangen, der von Gott kommt. Amen. Ich bete noch einmal mit uns. Herr, ich bin selber irgendwie berührt oder erschüttert von dem, was ich von dir gehört habe. Es geht mir irgendwie so, dass ich was weitergeben muss, wo ich denke, das habe ich selber noch gar nicht ganz verstanden. Das nimmt mich selber mit, das kann ich gar nicht weitergeben, ohne dass ich selber ganz tief davon getroffen bin. Herr, es kann nicht sein, dass du alles für uns gegeben hast, das glaube ich. Und dass wir hier in unserem Leben tatsächlich leben wie die Made im Speck, nur nach unserem Vorteil suchen, nach Erfolg suchen, nach unserem Ansehen. Herr, ich bitte dich, dass dein Geist dich selber in uns wach hält und dass wir leben lernen, wie es dir gefällt. Dass es uns nichts ausmacht, zu dienen, zu vergeben, nicht selber groß zu sein. Ich glaube, Herr, ich bin in deiner Hand und du hebst mich hoch. Und jeden, der dir vertraut und wer in deiner Hand ist und hochgehoben wird, der braucht nicht mehr um seine Ehre kämpfen. Der kann dienen, der ist frei. Ja, so bitte ich dich, segne du uns. Mach das, was dein Wort ist, in uns stark. Bitte, Herr. Und schenk, dass wir Diener sind in dieser Welt. Salz oder Licht, wie immer man das ausdrücken kann. Herr, aber dass wir Menschen sind, ja, die dir nachfolgen. Und die auch bereit sind, unten zu sein. Ja, da wo Menschen dich brauchen, Herr, und uns brauchen. Herr, so bitte ich dich, lass du dein Angesicht jetzt über uns leuchten. Geh du mit uns, sei uns gnädig, gib uns deinen Frieden, Herr. Und gib uns deinen Geist, dass er uns zu Christen macht. Amen.